Man kann nicht sagen, dass da keine Qualitätssicherung stattgefunden hat, wenn irgendeine Pyramide 5000 Jahre irgendwo in der Wüste steht. Insofern ein bisschen Respekt sollte man dieser Leistung doch zollen.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Mein Name ist Christian Dürk und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Wir reisen nämlich durch die Zeit und erkunden die faszinierende Geschichte des Projektmanagements. Wir zeichnen die Meilensteine und Entwicklungen nach, die das moderne Projektmanagement geprägt haben, und verstehen, wie die Geschichte unser heutiges Vorgehen in Projekten beeinflusst hat. Begleiten auf dieser spannenden Reise wird uns heute Björn Schifferdecker, der sich als wahrer Experte zu diesem Thema entwickelt hat. Hallo Björn.
Hallo Christian, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Vielen Dank für die wiederholte Einladung.
Ja Björn, ich freue mich auch auf diese kleine Zeitreise mit dir. Und als Experte für agiles Projektmanagement warst du ja schon mehrmals hier im Podcast zu Gast bei mir. Erzähl doch gerne mal, wie es dazu gekommen ist, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast und heute zu Gast bist.
Ja, die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Ich bin vor 2-3 Jahren mal gefragt worden, ob ich nicht zu dem Thema einen Vortrag halten möchte. Das war an einer Business School. Der Vortrag sollte erläutern, was Projektmanagement ist, aber auch, was die Ursprünge sind und wie Projektmanagement entstanden ist. Dann habe ich Ja gesagt und habe daheim meine Bücher und Leitfäden aus dem Regal gekramt und gemerkt, dass ich in der Literatur nicht wirklich eine zufriedenstellende Antwort gefunden habe. Und daraufhin musste ich anfangen, selbst zu recherchieren und mir die Antworten aus dem Internet zu suchen. Und das war nicht einfach, denn dort findet man ein paar widersprüchliche Angaben.
Okay, super spannend. Ja, ich meine, wir alle sind seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Projektmanagement unterwegs und so dieser Aspekt der geschichtlichen Aufarbeitung, den finde ich super spannend. Ja, bin jetzt auch mal gespannt. Ja, du hast gerade eben gesagt, die ganzen Infos, die du gefunden hast, sind widersprüchlich. Wieso denn widersprüchlich? Gibt es da nicht eine eindeutige Geschichte dazu?
Ja, es kommt drauf an. Es gibt keine einheitliche Meinung über die einzelnen Phasen und Perioden zu der Entwicklung von Projektmanagement in der Literatur, wenn wir weiter in die Vergangenheit schauen, auf jeden Fall. Es hängt allerdings ein wenig von der Fragestellung ab. Der Ursprung des modernen Projektmanagement begann je nach Quelle entweder Anfang oder Mitte des 20. Jahrhunderts. Wenn wir uns allerdings die moderne Definition von Projektmanagement anschauen, dann trifft diese auch auf Bauvorhaben in der Antike zu. Hier handelt es sich um, ja, wie die Definition schon sagt, die Anwendung von Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Techniken auf Projektaktivitäten, um das Ziel eines Projektes zu erfüllen. Und die Projekte damals waren auch temporär, einzigartig, zielorientiert, interdisziplinär. Es gab vielleicht noch keine formale, geschulte Disziplin, aber die Projektleiter hatten damals trotzdem sehr ähnliche Herangehensweisen.
Dann lass uns doch einfach mal da beginnen, mal ein paar Beispiele vielleicht mal chronologisch aufarbeiten. Und wenn dieses Konzept wirklich so alt ist, das wäre ja richtig cool, ne? Da bin ich mal gespannt. Hast du da ein Beispiel?
Genau, ein Beispiel, das man auch quasi, wenn man googelt, findet, ist der Bau der Pyramiden in Ägypten, der circa 2056 vor Christus angefangen hat, also noch im Alten Reich vor der Antike. Der Bau war nur möglich durch die Einhaltung der grundlegenden Elemente des Projektmanagements. Da gab es Leadership, das heißt der König oder der Pharao initiierte den Bau der Pyramiden zur Verewigung seiner Herrschaft. Er stellte auch die notwendigen Ressourcen und das Budget zur Verfügung. Es gab eine administrative Planung, die wurde damals von dem Wesir übernommen, der quasi der ranghöchste Beamte in Ägypten war. Es gab Ingenieure und Architekten für die technischen Aspekte. Und für jede der Pyramiden gab es nochmals einen eigenen Bauleiter. Im Fall der Stufenpyramiden zum Beispiel den Imhotep. Er war für Ressourcenplanung und Logistik verantwortlich. Es gab für die Arbeiter eine genaue Organisation. Es gab Zwangsarbeiter, es gab bezahlte Arbeiter. Es wurde in Schichtplanung gearbeitet. Des Weiteren kann man Grundlagen von Zeitmanagement, Ressourcenmanagement, Risikomanagement und Qualitätssicherung vorfinden. Die Präzision der Konstruktion und Ausrichtung und die genauen Maße der Pyramiden zeigen umfassende Planungsprozesse. Auch wenn die Methoden und Werkzeuge vielleicht anders waren als heute, eine gewisse Managementtechnik hat damals auf jeden Fall existiert. Und es existiert sogar eine Art Dokumentation über die Planung in den hieroglyphischen Inschriften. Es wurde erst vor wenigen Jahren eine Papyrusrolle am Roten Meer gefunden, die die Logistik beim Bau der großen Pyramide von Gizeh erläutert.
Also, Björn, das Thema Dokumentation war auch damals schon wichtig, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob diese Hieroglyphen richtig entziffert wurden, aber ich kann mir schon vorstellen.
Also super spannend, ja. Ich meine, eigentlich auch naheliegend, dass man so ein großartiges Bauwerk wie die Pyramiden in Ägypten dann entsprechend auch nur angehen kann, wenn man ein bisschen plant und das Ganze auch steuert und auch managt. Vielleicht hast du noch ein zweites Beispiel.
Ja, ich habe noch ein zweites, vielleicht ganz kurz, weil es relativ ähnlich. Also der Bau der Mauer von China begann circa 700 vor Christus und ist ein weiteres beeindruckendes historisches Beispiel. Projektziel hier war das Schutz des chinesischen Reiches vor Invasion. Die Initiierung des Baus erfolgte durch den Kaiser, der somit der Projektsponsor war. Das Militär war verantwortlich für die Durchführung, beschützte die Arbeiter vor potenziellen Angriffen und es gab Logistik und Versorgung und auch Qualitätssicherung. Man hat sogar entdeckt, dass auf einigen Abschnitten von der Mauer gab es quasi so Markierungen mit den Namen der Verantwortlichen. Und wenn der Teil der Mauer dann quasi in der Qualität nicht gestimmt hat und eingefallen ist, dann wusste man gleich, wen man da zur Rechenschaft ziehen musste. Und das erinnert auch, keine Ahnung, ich habe ein paar Gitarren zu Hause und Pedals. Wenn man so eine Gitarre kauft, ist da auch so ein Zettel drin, wo quasi die Initialen und Unterschriften drin sind von den Letzten, die quasi den Feinschliff gemacht haben. Im Prinzip gleiche Herangehensweise damals schon vor 2.000, 3.000 Jahren.
Ja, Wahnsinn und beeindruckend, ne? Dass die schon zu so früher Zeit entsprechende Prozesse hatten. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, das sind jetzt 700 vor Christus, dann wird es ein langer Podcast. Von daher lass uns gerne mal einen etwas größeren Sprung machen und vielleicht mal in das Zeitalter der Industrialisierung gehen. Ich denke, da muss es doch bestimmt zahlreiche Elemente im Projektmanagement dann gegeben haben.
Genau, also lass uns mal die ganzen Kirchen, Kathedralen überspringen. Ich meine, das ist klar und es sind relativ ähnliche Beispiele. Und im Zeitalter der industriellen Revolution hat sich definitiv wieder viel getan. Die Massenfertigung macht es notwendig, Arbeitskräfte und Ressourcen effizient zu verwalten und zu führen. Die großen industriellen Geldgeber mussten Produktionsabläufe optimieren, da die Konkurrenz wuchs. Zum Beispiel begründete der amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor das Prinzip der Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen und schrieb Artikel über Berechnungen von Maschinenauslastung, was dem Ende des 19. Jahrhunderts zuzuordnen ist. Dann im Jahr 1863 begann der Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahnlinie in den USA und erforderte umfangreiche Planung und Koordination. Das Projekt machte Zusammenarbeit zwischen privaten Eisenbahngesellschaften und der Regierung notwendig und wurden Tausende von Arbeiter eingestellt. Ja, und der Erfolg des Projekts legte den Grundstein für die Anwendung von Methoden des Ressourcenmanagements und von Zeitplanung und der Risikoanalyse in den großen Infrastrukturprojekten der damaligen Zeit. Damals war auch der Bau des Suezkanals und später der des Panamakanals. Alles hat große Planungsvorarbeiten und internationale Zusammenarbeit erfordert.
Also was mir jetzt da spontan einfällt, auch aus dieser Zeit, ist zum Beispiel der Bau und der Transport des Eiffelturms für die Weltausstellung dann, ich glaube 1889 war das. Der gehört da sicher auch dazu, ne? Und wenn man sich jetzt gerade die Eröffnung der Olympischen Spiele in ihrer vollen Pracht in Paris anguckt, dann ist das natürlich auch eine wahnsinnige Projektmanagementleistung, sowas auf den Punkt dann auch fertig zu kriegen. Aber lass uns mal gucken, wie hat sich denn nun das Projektmanagement zu dem modernen Projektmanagement entwickelt, wie wir es heute kennen? Wann wurde es zu dem, was es in den letzten Jahrzehnten denn auch wirklich war?
Der vielleicht wichtigste Durchbruch im frühen 20. Jahrhundert war im Jahre 1910. In dem Jahr führte Henry L. Gantt das Diagramm vor, welches auch nach ihm selbst benannt wurde, also das Gantt-Diagramm, um die Effizienz von Arbeitsabläufen und Produktionsprozessen zu verbessern. Er stellte es zur Planung und Kontrolle von Projekten vor, wobei sie besonders in der Produktion und im Bauwesen eingesetzt wurden. Es wurde durch den Einsatz beim Bau des Hoover-Damms, der im Jahre 1931 begann, und durch das von Eisenhower initiierte Interstate Highway-Projekt zum Standardtool.
Vielleicht kurz zur Erläuterung an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich denke, die meisten wissen das, aber einfach nochmal zur Vollständigkeit. Das Gantt-Diagramm ist ein visuelles Werkzeug, das man dazu verwenden kann, den Zeitplan eines Projektes zu planen und zu überwachen. Es zeigt eigentlich die wesentlichen Aktivitäten oder Aufgaben als horizontale Balken entlang einer Zeitachse. Und die Länge der Balken, wie wir alle wissen, repräsentiert dann die Dauer der jeweiligen Aufgabe. Und somit kann man als Projektmanager und oder Stakeholder den Fortschritt wunderbar verfolgen, Abhängigkeiten erkennen, die zwischen den Aufgaben vorherrschen und sicherstellen, dass das Projekt auch im Zeitplan bleibt. Klammer auf, wenn man natürlich die entsprechenden Ressourcen und Budgets und sonstigen Rahmenbedingungen hat. Ne? Es ist nur ein Element, aber ein sehr schönes, was dann in der frühen Zeit schon mit Sicherheit sehr hilfreich war. Gut, Björn, dann lass uns mal gucken, das moderne Projektmanagement, was müssen wir dazu jetzt wissen?
Ja, ein paar Jahre später, also viele gehen davon aus, dass das Manhattan Project, welches im Jahr 1942 begann, vielleicht das Wichtigste für den Beginn des modernen Projektmanagements war. Vielleicht liegt das auch an dem großartigen Film von Christopher Nolan, der letztes Jahr in den Kinos lief und dieses Jahr der große Gewinner der Oscarverleihung war. Aber das Projekt setzte definitiv neue Maßstäbe in großen, komplexen Projekten. Und hier war die oberste Projektleitung stark administrativ ausgerichtet, wurde von Roosevelt durch einen General der US Army besetzt namens Leslie Groves. Er hatte natürlich die zentrale Autorität. Es gab jedoch auch separate Leiter für die unterschiedlichen Bereiche. Zum Beispiel für die Wissenschaft war das Oppenheimer, aber auch für technische Produktion und Logistik und so weiter gab es eigenständige Leiter. Die Produktionsstruktur ähnelte somit bereits einer Art Matrix-Organisation, da die Mitarbeiter disziplinarisch Vorgesetzte hatten, als auch der Projektleitung unterlagen. Die Teams waren multidisziplinär und die Hierarchien waren eindeutig definiert. Neben dem Organigramm gab es in dem Projekt auch Zeit- und Kostenpläne. Es gab schon ein vollumfängliches Risikomanagement. Also die Forschung und die Konstruktion hat alles parallel entwickelt. Unterschiedliche Möglichkeiten, falls die eine oder andere Option nicht das geliefert hat, was man sich davon versprochen hat. Es gab Strahlenschutzmaßnahmen auf Grundlage von Risikobewertungen. Es gab Notfallpläne, es gab Geheimhaltungspläne. Etc. Und des Weiteren gab es technologisches Innovationsmanagement, denn das Projektziel, nämlich die Entwicklung der Atombombe, war stark von dem Ergebnis der Forschung und Entwicklung abhängig.
Also gibt es viele Gründe, weshalb man das Manhattan Project, das Projekt während des Zweiten Weltkrieges als Beginn des modernen Projektmanagements betrachten kann oder könnte. Und durch den Erfolg, auch als Grundlage der Projektmanagementansätze, während des Kalten Krieges und des Wettrüstens in den darauffolgenden Jahren auch sehen könnte. Wie ging es denn jetzt in der Mitte des letzten Jahrhunderts weiter?
Ja, erwähnenswert ist, dass die Association for the Advancement of Cost Engineering, die AACE, gegründet wurde. Sie ist seit 1956 ein Berufsverband für Projektmanager und Projektcontroller und beschäftigt sich unter anderem mit Budgetplanung und Kostenschätzung. Ebenfalls im Jahr 1956 war der Start des Polaris-Projekts der US Navy und des US Departments of Defense, also das Verteidigungsministerium. Es führte damals ein Special Projects Office ein, was man vielleicht als einen Vorläufer des heutigen PMOs bezeichnen kann. Und dieses Project Office entwickelte unter anderem in Zusammenarbeit mit der Lockheed Corporation und Managementberatern die Project Evaluation Review Technique, zu kurz PERT. Auf Grundlage des hohen Komplexitätsgrades des Polaris-Projektes löste PERT die Gantt-Diagrammmethode ab. Die PERT-Technik führte dann die optimistische Schätzung, die wahrscheinliche Schätzung und die pessimistische Schätzung ein. Und bei der Berechnung der erwarteten Dauer eines Projektes wird die wahrscheinliche Schätzung vierfach gewichtet.
Wenn ich da jetzt richtig aufgepasst habe, wäre die erwartete Projektdauer ist also viermal die wahrscheinliche Schätzung plus die optimistische Schätzung plus die pessimistische Schätzung geteilt durch 6.
Ja, genau.
Jetzt fast ein bisschen kompliziert, aber wir können es vielleicht nochmal in die Shownotes verlinken, dass man das nochmal nachlesen kann, was eigentlich auch diese PERT-Technik ist, wie die funktioniert. Das ist eigentlich ein sehr schönes Instrument, mit dem man relativ strukturiert und gut zu entsprechenden Ergebnissen in der Schätzung kommt. Kurzer Appell an unsere Zuhörer. Wir sind immer mal wieder auf der Suche nach interessanten und potenziellen Gästen für unseren Podcast. Also falls Sie interessiert sind oder jemanden kennen, den Sie gerne mal in unserem Podcast hören möchten, dann zögern Sie nicht, uns eine kurze Mail zu schreiben, gerne an podcast@corivus.de und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Gut, PRT-Technik haben wir gehört. Wahrscheinlich liegt auch die kritische Pfadmethode nicht so weit weg.
Genau, und ungefähr zur gleichen Zeit wie auch die PERT-Technik wurde die kritische Pfadmethode von DuPont und Remington Rand unter James E. Kelly entwickelt.
Auch da nochmal aus der Rubrik habe ich schon mal gelesen, ein Hinweis, also unter dem kritischen Pfad verstehen wir in einem Projekt die längste Reihe von sequentiellen Aufgaben, deren Verzögerung die Gesamtdauer des Projektes beeinflussen würde. Das heißt, somit lassen sich Engpässe schnell erkennen und darauf aufbauend auch Ressourcen besser planen.
Genau, und somit ergänzt quasi die kritische Pfadmethode, die PERT-Methode, und trug zur Standardisierung der Projektmanagement-Techniken bei. Es gab natürlich noch zig Weiterentwicklungen im Bereich der Netzwerkanalyse. Und da es in den frühen 1960ern empirische Studien gab, die zeigten, wie effizient diese Netzwerktechnikmethoden sind, setzten sie sich auch schnell in der Industrie durch und wurden auch bei der NASA eingeführt und dort beispielsweise auch im Apollo 11-Projekt verwendet. Und ein weiteres Projektmanagement-Tool, das 1962 von dem US-Verteidigungsministerium eingeführt wurde, also auch wieder durch dieses besagte Special Projects Office, war die Work Breakdown Structure, kurz WBS, während der Entwicklung der Polaris A3 Mittelstreckenrakete.
Und die kennen wir natürlich alle, die WBS, ja, und sprechen im Deutschen hier von dem Projektstrukturplan, auch PSP genannt, dem Ergebnis eine Gliederung und Strukturierung des Projektes in Plan- und kontrollierbare Elemente quasi folgt. Ne? Man spricht vom Plan der Pläne, da das Ergebnis in die Ressourcenplanung, Kostenplanung, Risikoplanung und in die Termin- und Ablaufplanung mit eingeht. Also wenn man mal die WBS hat, hat man im Prinzip die Gesamtheit der Arbeit, die in dem Projekt zu machen ist, in ja handelbare Teile zerlegt.
Ja, und das Tool wurde später auch als eines der wichtigsten in der Projektplanung überhaupt angesehen und durch das Project Management Institute adaptiert.
Okay, wo wir gerade schon beim Thema sind, vielleicht gehen wir doch nochmal zu dem Thema Projektmanagementverbände. Du hast jetzt eben das Project Management Institute mal genannt und da sind ja bestimmt über die Zeit noch ein paar weitere entstanden, mit denen du dich beschäftigt hast. Ja, gibt viele Zertifizierungen, die man für Geld kaufen kann, sich rezertifizieren kann. Was hast du da in deiner Recherche alles gefunden?
Genau, die Vereinigung für Cost Engineers haben wir ja schon erwähnt, die AACE. Die hat selbstverständlich zig Bücher und Practice Guides veröffentlicht und auch ein umfassendes Zertifizierungsprogramm. Für uns vielleicht ein wenig interessanter, im Jahr 1965 wurde die International Project Management Association, die IPMA, gegründet als Zusammenschluss von nationalen, international orientierten Projektmanagement-Vereinigungen, unter anderem auch aus Frankreich, Österreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich. Und ja, in den ersten Jahren noch unter dem Namen Internet geläufig, wurde sie später in IPMA umbenannt. Und kurz später im Jahr 1969 wurde das Project Management Institute, kurz PMI, gegründet. In einer Zeit, in der der Job des Projektmanagers immer mehr und mehr als eigenständiger Beruf angesehen wurde. Der Beruf dehnte sich auf weite Bereiche aus, ursprünglich eher im Bau- und Ingenieursumfeld entstanden, wie wir auch historisch jetzt gesehen haben. Und ja, wurde dann aber zunehmend auch in der IT und Forschung und Entwicklung angewendet und ja, bald international als eigenständiger Berufszweig anerkannt. Das Vorgehen der Projektleitung wurde in dem Zuge mehr und mehr formalisiert und das PMI legte seine Ziele bei der Gründung wie folgt fest, und ich zitiere, ich habe es hier mit dabei: Die Förderung der Anerkennung der Notwendigkeit von Professionalität im Projektmanagement, Schaffung eines Forums für den freien Austausch von Projektmanagementproblemen, Lösungen und Anwendungen, Koordinierung der industriellen und akademischen Bemühungen, Entwicklung gemeinsamer Terminologie und Techniken zur Verbesserung der Kommunikation und. Ich lasse den Rest jetzt mal weg, aber für uns wichtig, wir haben beide die Zertifizierung gemacht und wirklich auch viel dabei gelernt.
Ja. Ja, definitiv ein wichtiger, auch für mich immer so gemeinsamer Sprachraum, ne? Wenn man die Zertifizierung hat und sich mit dem Vokabular beschäftigt hat und dann auch gemeinsam Projekte macht, dann hilft es auf jeden Fall auch zu wissen, was der andere meint. Das ist ja oft in Projekten ein großes Problem der Kommunikation. Wir haben in den letzten Minuten jetzt sehr, sehr, sehr großen Fokus auf die Vereinigten Staaten gelegt. Und gibt es denn auch europäische oder deutsche Beispiele für solche Organisationen, gerade im Bereich Standardisierung und Prozesse?
Ja, also hierzulande gibt es die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, die GPM, die Mitglied der bereits erwähnten IPMA ist, also nicht wirklich eigenständig. Und ehrlich gesagt, ich weiß über die GPM nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich habe immer wieder hier und da einen Kollegen, der sich dann auch nach GPM entsprechend zertifiziert. Der Prozess, der zu der Zertifizierung führt, ist schon auch mal vergleichbar aufwendig wie beim PMI. Wir kommen, denke ich, gleich nochmal zu Prinz 2, was vielleicht ein bisschen darunter liegt von dem Aufwand her. Also ist sehr inhaltlich geprägt bei der GPM und ich finde diesen Standard gar nicht schlecht. Ja. Der gefällt mir nicht ganz gut. Ich meine, wir können gleich nochmal drüber reden, wie wichtig diese Standards und wie verbreitet die überhaupt sind, auch in der Verteilung weltweit. Ich habe gerade eben das Thema Prinz angedeutet. Vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Sätze zu Prinz 2.
Ja. Ja, nehmen wir es auch mal als europäisch, trotz Brexit, ist kurz für Projects in Controlled Environments. Es gibt dort auch eine Zertifizierung, die ich vor ein paar Jahren auch mal gemacht habe, nur die Basiszertifizierung, die war relativ einfach. Ja, wurde 1989 von der britischen Regierung bzw. der Central Computer and Telecommunications Agency CCTA entwickelt und basiert auf deren Methode namens Prompt 2, mit der die britische Regierung seit den 1970ern arbeitet. Vielleicht auch erwähnenswert, im Jahr 1979 wurde von der British Standards Institution der Standard BS 5750 veröffentlicht. Er ist einer der ersten umfassenden Qualitätsmanagement-Standards und bildet quasi die Grundlage für die ISO 9000, die dann in den 80ern folgte und sicherstellen soll, dass die Resultate unserer Projekte den geforderten Qualitätsrichtlinien entspricht und somit auch das Risiko minimiert. Das Deutsche Institut für Normung hat auch 1983 die DIN 69901 eingeführt mit Richtlinien und Standards für das Projektmanagement in deutschen Projekten. Und ja, im Jahre 2021 wurde auf internationaler Ebene die ISO 21500 eingeführt, die allgemeine Richtlinien für eine standardisierte Terminologie für das Projektmanagement festlegte.
Okay, ich denke, du meintest wahrscheinlich im Jahr 2012, ne? Ich glaube, du hast eben 2021 gesagt, das war vielleicht ein bisschen... Björn, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen und sind jetzt so zum Ende hin in den 2000er Jahren angekommen, haben über die Standards gesprochen, die sich entwickelt haben, die es gibt, für die es auch alle eine Daseinsberechtigung gibt. Aber wir sollten abschließend doch nochmal über unser beider Lieblingsthema sprechen, was uns beschäftigt, nämlich das Thema Projektmanagement klassisch oder agil. Chronologisch gesehen waren die klassischen Methoden ja selbstverständlich zuerst da. Wie kann man das denn hier einordnen?
Ja, als die wichtigste klassische Projektmethode oder Projektphasen- oder Strukturmethode gilt das Wasserfallmodell, viel zitiert und jeder kennt es. Es wurde bereits 1956 von Herbert Bennington in der Entwicklung von SAGE, einem Luftverteidigungssystem, beschrieben und später im Jahre 1970 von Winston W. Royce wieder aufgegriffen und in einem Artikel publiziert unter dem Namen Managing the Development of Large Software Systems. Im Laufe der Jahre wurde es zu einem Standard, besonders in der Softwareentwicklung, und ist heute noch eine Grundlage, auch für die hybriden Ansätze. Das Modell war linear, sequenziell, und Royce selbst bezeichnete es als unflexibel, weshalb er damals schon weitere Forschungsarbeit propagierte. Und ja, in den 1970ern wurden viele bestehende Projektmanagement-Methoden und Tools verfeinert und neue wurden entwickelt, unter anderem auch Ansätze iterativer Projektmanagementplanung, die noch nicht formal aufgearbeitet waren, so wie es heute der Fall ist. Neben den bisherigen hauptsächlich technischen Aspekten ziehen in das Projektmanagement in den 70ern nicht technische Themen wie Organisations- und Teamverhalten sowie Soft Skills von Projektmanagern, aber auch Themen wie Change Management, Risikomanagement und Konfliktmanagement mit ein. Und ja, nach vielen Jahren der Ausarbeitung erschien dann endlich 1986 der erste PM, Body of Knowledge. Die Standardlektüre für Projektmanager, publiziert durch das PMI, kurz auch PMBOK. Im Januar des gleichen Jahres war auch die Explosion des Challenger Space Shuttles. Somit war die erste Version des PMBOKs, als sie rauskam, direkt nicht mehr up-to-date. Nämlich als die Ursache der Katastrophe sah man einen Mangel an Risikobewertungs- und Managementprozessen bei der NASA. Und da im PMBOK Risikobewertung nur im Rande erwähnt wurde, führte man in der dritten Edition des PMBOKs Risikomanagement als eigenständigen Wissensbereich mit einem kompletten Kapitel, ich glaube Knowledge Areas heißen sie, ne, dann in den 80ern mit ein.
Ja, aber das PMBOK wurde trotzdem nicht von jedem als neue Bibel angesehen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, neben der etwas schwerfälligen und unflexiblen Lehre des PMIs gab es in der Praxis spätestens in den 90ern ausgiebige Experimente von leichtgewichtigen Projektansätzen oder mit leanen Projektansätzen, zum Beispiel Scrum oder Crystal etc. Hier hat es weitaus länger gedauert, bis ein Einzug in das PM-Box stattfand, nämlich erst im Jahre 2013. Seit da gehört auch im PM-Box agiles Vorgehen zum Grundwissen.
Ja, cool. Also diese Entwicklung, Weiterentwicklung über die Jahrhunderte und auch Jahrzehnte, am Anfang war man sehr grob unterwegs, ne? Von den Pyramiden zur chinesischen Mauer, ist wirklich super, super spannend. Da könnten wir jetzt noch stundenlang, glaube ich, weiter drüber sprechen und philosophieren. Aber in den letzten 30, 40 Jahren hat sich ja auch nochmal die Technologie rasant weiterentwickelt. Welche Rolle spielt das in der Geschichte des Projektmanagements, Björn?
Ja, natürlich eine große Rolle. Früher war Dokumentation und Planung auf dem Papier und Kommunikation in Meetingräumen oder am Telefon. Und heute arbeiten Planer und Projektleiter am Laptop und haben Projektmanagement-Software im Einsatz, die hilft, alles zu verfolgen, von Zeitplänen bis zu Budget etc. Diese Tools haben die Effizienz enorm gesteigert und ermöglichen eine viel präzisere Planung und Überwachung. Eines der ersten umfassenden Projektmanagement-Software-Pakete vor MS Projects war Primavera von Oracle, 1983 veröffentlicht. Wir haben letzte Woche kurz drüber gesprochen, ich kannte es gar nicht. Und genau, ich habe mal recherchiert, der Preis von Primavera lag damals im oberen vierstelligen Bereich für eine Lizenz. Und Microsoft veröffentlichte im Jahr 1984 dann MS Project. Und im Jahre 85 die erste Version von Excel, eines der ersten Tabellenkalkulationsprogramme mit grafischer Oberfläche. Allerdings damals nur für den Apple Macintosh. Und als dann MS-DOS 2 rauskam und die erste Version von Windows veröffentlicht wurde, das war 1985 auch. Und Excel war dann, glaube ich, 1987 in Windows 2.0 mit am Start. Was du dann quasi damals hattest, Ende der 80er, wenn du 8.000 bis 10.000 Mark ausgegeben hast für ein 286er IBM-PC mit Floppy-Disk-Laufwerk, 512 Kilobyte RAM, eine 20 Megabyte Festplatte. Und ja, in den frühen 90ern sind die Preise dann natürlich gewaltig gefallen. Es kam dann Windows 3.0, 3.1 raus. Excel hat bald auch moderne Features gehabt, wie Diagramme, Pivot-Tabellen etc. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass das erst 30 Jahre her ist.
Ja, ich kann mich erinnern, wahrscheinlich du auch, wie die ersten Graphen da entstanden sind in den Excel-Tabellen. Ja, das war schon cool.
Und ja, MS Project war, damit war es inzwischen dann auch möglich, automatisch kritische Pfade zu ermitteln und Ressourcen detailliert zu planen. Und ja, spätestens im Jahr 1995 kam dann Windows 95 in Kombination mit MS Project 95 und damals dann auch erstmals mit einfach integrierter Netzwerkverbindung und wurde dann langsam der kostengünstigere Standard bei kleinen Unternehmen. Und so langsam wurde dann das Faxgerät obsolet. Langsam.
So langsam. Zumindest bei den Theorien. Es gibt bestimmt auch einige Unternehmen, die noch ein Faxgerät irgendwo im Schrank stehen haben und das bestimmt auch noch nutzen, ja. Ja, Björn, super. Finde ich richtig cool. Vielleicht nochmal an der Stelle auch der Hinweis. Wir haben mal einen Artikel zum Thema KI im Projektmanagement verfasst und haben auch die Gedanken und Informationen dazu in unserer Episode 41, KI in der Projektpraxis verarbeitet. Ja, also wer möchte, kann sich mal in den Shownotes entsprechend die Links anschauen. Da kommt man zum Artikel und wir verlinken auch die entsprechenden Projektmanagement-Trends. Das war die Episode 30 und das Thema Agilität hat man schon wirklich sehr früh in unserem Podcast zusammen mit dir, Björn, in der Episode 4 einmal behandelt. Cool, das war eine faszinierende Reise durch die Geschichte des Projektmanagements und ich weiß gar nicht, ob wir es hier schaffen, so eine kurze Zusammenfassung zu machen über all die Informationen, die wir hier ausgetauscht haben. Hast du eine Idee?
Also ich würde einfach nochmal zusammenfassend sagen, dass ja, wenn wir sagen, das moderne Projektmanagement hat begonnen, sich in der Mitte oder letzten Jahrhunderts zu reifen und zu dem zu entwickeln, was es heute ist, ich glaube, dann liegen wir richtig. Aber man darf nicht vergessen, dass schon vor Jahrhunderten große Bauwerke initiiert wurden, die heute noch stehen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass da keine Qualitätssicherung stattgefunden hat, wenn irgendeine Pyramide 5000 Jahre irgendwo in der Wüste steht. Insofern ein bisschen Respekt sollte man dieser Leistung doch zollen. Aber genau, also die Formalisierung hat in der Mitte des letzten Jahrhunderts oder in den 1960ern begonnen und dann durch die ganzen Projektverbände und Zertifizierung sich in den letzten 50 Jahren zu dem entwickelt, was es heute ist in der Fachliteratur.
Also Björn, ich kann es nur noch mal sagen, das war wirklich super spannend, ja. Ich hatte ja immer noch so ein bisschen Bedenken, ja, Geschichte des Projektmanagements, will man das wirklich hören? Ich fand's super cool, ja, mir hat's Spaß gemacht und es ist vor allem erstaunlich zu sehen, wie weit wir hier gekommen sind und wie sich die Prinzipien über, du hast eben gesagt, die Jahrtausende quasi entwickelt haben.
Ich hoffe auch, dass es ein paar Leute interessiert haben. Vielleicht ist der eine oder andere Projektmanager ja auch unter den Hörern. Mir ging es damals so, als ich Volkswirtschaftslehre studiert habe, dass ich 4 Jahre lang mit Modellen bombardiert wurde und ich wusste, wo die herkamen, weil es gab keine Veranstaltung zur Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Das hat mich damals schon genervt. Ich hoffe, dass es heute an den meisten Universitäten anders ist.
Ja, sehr. Jetzt haben wir quasi mal alle Infos, die es so gibt, zusammengefasst. Und hier wird auch nochmal, wer die Inhalte dieser Episode nachlesen möchte, findet die wichtigsten Eckdaten der Geschichte des Projektmanagements in unseren Shownotes. Und dort würden wir auch, Björn, dein Einverständnis vorausgesetzt, auch ein paar weiterführende Links für Sie zusammenstellen. Was ich gerne an dieser Stelle nochmal sagen möchte oder mitgeben möchte: Wir investieren viel Zeit und Mühe in unsere Episoden, die wir produzieren, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die bestmöglichen Inhalte rund ums Projektmanagement zu bieten und unsere wertvollen Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Indem Sie unseren Podcast abonnieren, ihn weiterempfehlen und bewerten, tragen Sie dazu bei, dass wir auch weiterhin hochwertige Inhalte für Sie produzieren können. Für Sie kostenlos, aber für uns von unschätzbarem Wert. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auch über Ihre Fragen, Anregungen für zukünftige Themen. Danke für Ihre Unterstützung. Björn, vielen Dank nochmal für diese unterhaltsame Zeitreise.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.